Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde am heutigen Sonntag. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um auf Gottes Wort zu hören und mit anderen gemeinsam Lieder zu singen, Gott zu loben und ihm zu danken. Ganz herzlich begrüße ich Herrn Pfarrer Cornelius Kuttler in unserer Mitte. Herr Kuttler wird uns heute Mittag das Wort Gottes auslegen, einen Abschnitt aus dem Galaterbrief. Ich freue mich schon sehr darauf. Herr Pfarrer Kuttler ist seit Sommer letzten Jahres Leiter des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg und wohnt inzwischen ganz in unserer Nähe, in Kuppingen drüben. Manche kommen vielleicht sogar aus dieser Gegend oder sogar aus dem Ort. Ja, zuvor waren Sie 9 Jahre Gemeindepfarrer in Oberifflingen und Schopfloch, wo Sie zum großen Schmerz der dortigen Gemeinden im letzten Jahr Ihre Zelte abgebrochen haben, auch zum großen Schmerz einiger Schwestern von uns. Ich gehöre übrigens auch dazu, die ich sehr bedauere, dass Sie dort weg sind, weil ich immer wieder im Jahr auch dort Ferientage verbringe und mich schon immer sehr auf die Gottesdienste gefreut habe. Aber ich denke, Sie erzählen uns vielleicht nachher ein paar Worte zu dem, wie es zu Ihrem Stellenwechsel kam, auch was sich hinter Ihrer neuen Aufgabe verbirgt, was vielleicht auch nicht alle von uns sich was darunter vorstellen können und auch was Ihnen besonders am Herzen liegt in Ihrem neuen Amt.
Ein herzliches Grüß Gott auch von mir, vielen Dank, dass ich heute Mittag da sein darf, um die Bibelstunde mit Ihnen zu halten. Ein bisschen was haben Sie über mich schon gehört, Cornelius Kuttler. Zu mir gehören meine Frau und unsere 4 Kinder, so im besten Alter des Lebens zwischen 3 Jahren und 12. Immer was los. Wie schon gehört, war ich 9 Jahre Gemeindepfarrer in Schopfloch am Rande des Schwarzwalds. Es war nicht nur für Sie so, dass Sie sich vielleicht gefreut haben, in Schopfloch zu sein, sondern für mich auch, weil in der letzten Reihe immer die Schwestern saßen und es war ein vertrauter und schöner Anblick. Jetzt seit Juli letzten Jahres Leiter des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg. Vielleicht die Frage, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Es ist eine Pfarrstelle, eine Sonderpfarrstelle, wie alle Sonderpfarrstellen der Landeskirche auf 10 Jahre befristet. Ich würde sagen, ich habe so 3 Aufgabenfelder. Das eine ist das, was ein Pfarrer oft macht, nämlich Predigen und Bibelstunde halten. Das mache ich dann eben nicht an einer Gemeinde, sondern so wie heute, wenn ich eingeladen bin oder in 2 Wochen ist der Landesposaunentag in Ulm, wo ich das machen werde. Die zweite Aufgabe sind Leitungsaufgaben im Werk. Wir sind in unserer Landesstelle ungefähr 100 Mitarbeitende. Diese Leitung habe ich gemeinsam mit dem Geschäftsführer Friedemann Berner und dem fachlichen Leiter Dieter Braun, der hier ja im Haus auch bekannt ist. Und so die dritte Aufgabe sind, ich würde sagen, repräsentative Aufgaben gegenüber Landeskirche, Staat, Politik, bin ich sozusagen das Gesicht dieses Jugendwerks. Ich könnte jetzt auch 1 Stunde über das Jugendwerk erzählen, das erspare ich Ihnen, aber 3 Dinge, Sie haben gefragt, was mir wichtig ist. Das eine, uns ist wichtig, dass das Evangelium von Jesus Christus unter jungen Leuten bekannt wird. Wir haben dafür eine Stelle wieder eingerichtet, der Jugendevangelisation. Ein junger Mann beginnt da im September. Da erhoffe ich mir, dass er gemeinsam mit anderen das Evangelium von Jesus Christus so weitersagen kann, dass junge Menschen erreicht werden und dass man neue Formate entwickelt, dass junge Menschen sich auch wohlfühlen und dass sie merken, da spricht jemand unsere Sprache. Das ist das eine. Das zweite, wir haben gemerkt, das, was lange Jahre selbstverständlich war, dass in der Jugendarbeit Beziehung gelebt wird, das bricht jetzt ab. Immer wieder, vielleicht erleben Sie es auch anders, vielleicht erleben Sie es auch so, dass man merkt, Mitarbeitende zu gewinnen wird schwierig und dass die dann auch noch sich investieren in Jugendliche, das wird zunehmend schwierig. Und deshalb haben wir ein neues Format gestartet, nennt sich Beziehungsinitiative. Da geht es darum, dass man wieder Menschen sensibilisiert, dass in der Jugendarbeit es um Beziehung geht und nicht nur um irgendwelche Aktionen. Und das Dritte, vielleicht ganz kurz, mir ist wichtig, dass wir nicht nur Jugendarbeit sehen, sondern den Blick weit haben für die Systeme, in denen Jugendlichen sind, auch Familie. Und da legen wir gerade einen Schwerpunkt. Fresh X, also neue Ausdrucksformen von Kirche, sind bei uns auch verortet. Und da gibt es ein Projekt, das nennt sich Kirche Kunterbund, wo es darum geht, wie können Familien, die auch mit Kirche nicht viel verbinden, wie können die vom Evangelium erreicht werden. Sie merken, ich tippe nur ganz kurz an und könnte noch mehr dazu sagen, aber wir sind beieinander, um heute über den Galaterbrief nachzudenken. Bevor wir einsteigen, lade ich Sie ein, dass wir noch miteinander still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt da bist. Du kennst uns und weißt, wer wir sind und wie wir heute Mittag hier sind. Und jetzt bitten wir dich, dass du selber zu uns sprichst, dass du unser Herz berührst. Amen. Galater 5, die Verse 1 bis 15. Ich lese es uns aus der Luther-Übersetzung. Paulus schreibt: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Geschwister, heute Mittag hier in Eidlingen, der Galaterbrief ist wahrhaft kein langweiliges Schreiben, sondern hier geht's um alles. Paulus geht's hier um alles, was ihm wichtig ist. Ihm geht's darum, was Evangelium bedeutet. Und darum verbreitet er im Galaterbrief nicht hohe Theologie, sondern hinter jedem Wort spüren wir seine Gefühle und seine hohe Energie. Immer wieder äußert er sich persönlich, so wie jetzt in unserem Bibelabschnitt, wenn es heißt: Siehe, ich, Paulus, sage euch. So formuliert Paulus nicht oft in seinen Briefen, sondern immer dann, wenn es ihm wirklich wichtig ist. Also, dieser Galaterbrief ist kein Schreiben, das wir heute Mittag sozusagen zurückgelehnt, gemütlich aus der Ferne betrachten könnten. Nein, hier geht es um alles. Hier geht es Paulus darum, ob Evangelium noch Evangelium ist. Und so steigt er auch ein am Anfang in den Galaterbrief. Er wirft am Anfang des Galaterbriefs alle Briefkonventionen der damaligen Zeit über Bord. Normalerweise war es damals so in Briefen wie auch heute, dass man eine Anrede hat und dann vielleicht erst mal schön was formuliert, so ein Vorwort, und dann erst zur Sache kommt. Aber im Galaterbrief, da fällt Paulus sozusagen mit der Tür ins Haus. Nachdem er die Galater begrüßt hat, schreibt er sofort, ohne lange Vorrede, Sie können es nachlesen in Galater 1, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Ohne Umschweife kommt Paulus hier gleich zur Sache. Es geht also Paulus hier nicht nur um ein theologisches Problem, über das man irgendwann reden könnte, sondern es geht ihm um Jesus. Ob Jesus noch im Mittelpunkt des Glaubens steht oder nicht. Und darum ringt er im ganzen Galaterbrief. Und wenn Sie ihn durchlesen, dann prüfen Sie mal. Immer wieder kommt Paulus auf Jesus. Ob Jesus noch der Mittelpunkt ist. Und hier in Kapitel 5, wo wir jetzt stehen, Da formuliert er nochmal in deutlicher Klarheit, was für ihn Evangelium bedeutet. Er bringt es auf die Formel: zur Freiheit hat euch Christus berufen. Das Evangelium von Jesus Christus ist Freiheit. Darum geht es Paulus. Martin Luther schreibt mal über den Galaterbrief und ich finde, er bringt da gut auf den Punkt, was Paulus meint. Er schreibt: Vor allem anderen muss hier über den Grundgedanken geredet werden, also von der Sache, die Paulus in dieser Epistel, in diesem Brief behandelt. Das aber ist der Grundgedanke im Galaterbrief. Paulus will jene Lehre von dem Glauben, von der Gnade, von der Sündenvergebung oder Christi Gerechtigkeit festigen, damit wir eine vollkommene Erkenntnis und den Unterschied zwischen Christi Gerechtigkeit und allen übrigen Gerechtigkeitsarten hätten. Wenn es um die Gerechtigkeit Christi geht, da haben wir nichts zu wirken. Da bringen wir nichts vor Gott, sondern wir sind lediglich die Empfangenden und erleiden einen anderen, der in uns wirkt, nämlich Gott. Daher bezeichnet man diese Glaubensgerechtigkeit gern auch als passive Gerechtigkeit, die an mir geschieht. Es gibt keinen so festen und sicheren Trost der Gewissen als die passive Gerechtigkeit. Darum geht es also im Galaterbrief, wie Gewissen getröstet werden. Luther hat hier scharfsichtig formuliert, warum Paulus mit solcher Vehemenz im Galaterbrief immer und immer wieder aufs Gleiche kommt, nämlich: Wo ist Jesus und welche Bedeutung hat Jesus? Und es geht hier nicht nur um theologische Fragen, sondern es geht um diese einfache Frage: Was tröstet unser Gewissen? Oder anders gesagt, was hilft mir, mit mir selber zurechtzukommen und mit meinem Leben? Und was zählt eigentlich unterm Strich im Leben? Und was tröstet mich, wenn der Weg irgendwann mal zu Ende sein wird? Was tröstet selbst dann noch? Ich glaube, wir merken, der Galaterbrief ist wahrhaft kein langweiliges Schreiben, auch für uns nicht, weil wir doch wissen müssen, was Gewissen tröstet, um überhaupt leben und dann mal sterben zu können. In Galater 5 malt Paulus vor Augen, was Gewissen tröstet. Nämlich, dass Jesus zur Freiheit befreit, dass wir befreit und fröhlich leben können. Und Freiheit hatte in der Antike zur Zeit des Paulus einen ganz eigenen Klang. Freiheit bedeutete, unabhängig zu sein, selbstbestimmt. Ein Freier war sein eigener Herr. Ein Sklave war damals Leibeigentum seines Herrn. Ein Sklave hatte in seinem Leben nichts, was ihm gehörte. Sein Leben nicht, sein Körper nicht, seine Arbeitskraft nicht. Freiheit hatte einen guten Klang in der Antike. Aber jetzt spricht Paulus so ganz anders von Freiheit, als es die Leute um ihn herum gewohnt waren. Freiheit hat für Paulus den Namen einer Person: Jesus Christus. Christus hat euch zur Freiheit befreit. Und Paulus setzt sogar noch eins drauf. In Vers 11 spricht er davon, dass das Ärgernis des Kreuzes nicht aufgehoben werden darf. Im griechischen Originaltext heißt es sogar, der Skandal des Kreuzes darf nicht aufgehoben werden. Und da mag jedem römischen Bürger, der jetzt zuerst gelächelt hat über den Begriff der Freiheit, da mag ihm das Lächeln auf den Lippen eingefroren sein. Denn Paulus schreibt in seinem Galaterbrief an Bürger der römischen Provinz Galatien. Wenn die das gehört haben, dass Paulus Freiheit mit Kreuz verbindet, dann hört bei ihnen das Lachen auf. Nämlich deshalb, weil Sterben am Kreuz das glatte Gegenteil ist von dem, was Freiheit damals bedeutete. Ein römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden. Das Kreuz war die Strafe für Verbrecher, für den Abschaum der Gesellschaft. Damals in der guten römischen Gesellschaft durfte das Wort Kreuz überhaupt nicht in den Mund genommen werden. So wie bei unseren 4 Kindern am Mittagstisch, da geht es manchmal zu. Und wenn man dann sagt, das sagt man aber nicht. Das war damals Kreuz, das sagt man aber nicht. Und Paulus verwendet dieses Wort im Zusammenhang von Freiheit. Und er kann es nicht anders sagen, weil für diesen Paulus, den früheren Christenverfolger, an diesem Kreuz alles hängt, weil Jesus hier eingetreten ist für uns, weil Jesus hier diese Freiheit erworben hat, weil er unsere Lebensgeschichte auf sich nahm. Was uns bindet und unfrei macht, hat Jesus getragen, damit Freiheit möglich ist. Paulus spricht sehr herausfordernd davon, was Freiheit ist. Aber wie kommt es denn dazu, dass er im Galaterbrief so sehr darauf abhebt, was Freiheit bedeutet? Paulus hat hier eine konkrete Situation vor Augen. Und Sie kennen wahrscheinlich den Galaterbrief in Kapitel 2, da schreibt er davon. Da gab es diese Auseinandersetzung mit Petrus. Paulus beschreibt, wie das war in Antiochien, also im heutigen Syrien. Petrus hatte damals selbstverständlich mit Christen, die mal Heiden waren, zu Mittag gegessen, ein Essen unter Freunden, wie es üblich war. Und dann kamen Judenchristen aus Jerusalem und Petrus wollte auf einmal nicht mehr mit seinen heidnischen oder ehemals heidnischen Freunden essen. Weil es damals um die Frage ging, darf man ein Essen essen, ein Verspeisen, was vielleicht den Göttern geopfert war, was nicht den jüdischen Speisevorschriften entsprach. Da könnten wir jetzt lang drüber reden, warum Petrus das vielleicht gemacht hat. Aber für Paulus war hier die rote Linie und wenn Sie es lesen in Kapitel 2, da merkt man, wie er hier mit Vehemenz darauf hinweist und sagt, das geht nicht, dass ich plötzlich nicht mehr mit Christen esse, die mal Heiden waren, dass ich plötzlich denke, ich müsste auch als Christ mich an die jüdischen Speisevorschriften halten. Kein Schweinefleisch, keine unreinen Tiere. Paulus spricht so deutlich im Galaterbrief von der Freiheit, weil er diese Situation vor Augen hatte und weil er sagt, wir müssen aufpassen, um was es uns geht im Glauben. Geht es uns um das, was wir tun, oder geht es uns darum, Jesus zu vertrauen? Und es gab damals in Galatien Christen, die davon überzeugt waren, auch als Christen müssen wir die jüdischen Gesetze halten. Wir müssen uns beschneiden lassen und Feiertage halten. Und deshalb geht es Paulus in Kapitel 5 andauernd über die Beschneidung, wo er sagt, darum kommt es doch gar nicht an, darauf kommt es nicht an. Und diese Christen damals in Galatien, die sahen sich selber als Christen, sogar als ganz überzeugte, richtige Christen. Jesus war für sie sehr wichtig, der Messias, der Retter war er. Aber ihre entscheidende Theologie, und gegen das hat sich Paulus gewandt, ihre Theologie war Jesus und. Jesus und meine Beschneidung. Jesus und die Gesetze. Jesus und mein eigenes Leben und meine eigene Frömmigkeit. Beides, Paulus und seine Gegner legten Wert darauf, dass ein Mensch seinen Glauben an Christus lebt. Und die Gegner sagten nicht, ich werde durch Werke gerecht. Nein, sie sind ja Christen. Sie sagen, ich glaube an Jesus und er rettet mich. Bei meiner Bekehrung vergibt Gott mir alle Sünden, die ich gemacht habe. Aber nun kommt es darauf an, dass diese Vergebung sich bewährt in meinem Leben. Dass ich in meinem Leben auch zeige, dass ich es wert bin. Um jetzt mal ein Bild aus der Schule zu nehmen, vielleicht erinnern sich viele noch, stellen Sie sich vor, da ist das Schulheft beschrieben und von der Lehrerin korrigiert. Rot durchgestrichen, alle Fehler angestrichen. Und dann ist es so, als ob die Lehrerin dem Kind ein neues, blütenweißes Heft gibt und sagt, deine Fehler sind weg, fang noch mal neu an, aber jetzt kommt es darauf an, keine Fehler mehr zu machen. Am jüngsten Tag vor Gottes Gericht kommt es dann darauf an, sich bewährt zu haben, auch der Vergebung entsprochen zu haben. Gerecht vor Gott ist also im Sinn der Gegner von Paulus der, der glaubt und der sich im Glauben bewährt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, wenn ich das gerade so sage. So weit weg sind wir von denen gar nicht manchmal, oder? Wir kennen das doch auch, Jesus und. Jesus rettet mich und dann will ich mich doch auch bewähren. Dann möchte ich doch auch, dass mein Glauben mein Leben prägt. Ich möchte doch keiner sein, der nur so dahin lebt. Wir sind wahrscheinlich alle miteinander Menschen, die es recht machen wollen. Die es Gott recht machen wollen und uns selber und den anderen auch. Recht machen wollten es die judenchristlichen Gegner von Paulus auch. Und Paulus sagt nun, nicht Jesus und, sondern Jesus allein. Das ist Freiheit. Jesus allein. Er formuliert sehr hart in Kapitel 5, Vers 4, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und ihr seid aus der Gnade gefallen. Wörtlich übersetzt aus dem griechischen Urtext heißt es, ihr seid von Christus losgelöst worden, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Da wollten diese Christen doch gerade bei Jesus bleiben. Da haben sie sich doch so angestrengt, um sich zu bewähren, um bei Jesus fest zu sein. Und Paulus sagt, und gerade jetzt verlierst du die Beziehung zu Jesus, Du löst dich von ihm, wenn du dir selber zu viel zutraust. Du fällst aus der Gnade. Was für ein Bild, aus der Gnade fallen. Mir kommt ein Bild, das wir in diesen Tagen immer wieder erleben. Vielleicht haben Sie es gestern auch gesehen. Heißluftballone ziehen am Himmel vorbei. Gestern waren es über Kuppingen 2. Und ich erinnere mich an eine Heißluftballonfahrt. So muss man es ja sagen. Man fliegt nicht, sondern man fährt. Mit meiner Frau, wir haben es zur Hochzeit bekommen, jetzt schon vor vielen, vielen Jahren. Ein tolles Gefühl, wenn man in dem Korb ist und man sieht die Landschaft unter sich. Aber wie fatal, wenn ich rausklettern wollte aus diesem Korb, um diesen Ballon ein bisschen selber zu ziehen, damit er schneller fährt. Dann falle ich aus der Gnade. Ich falle aus dem Korb. Ich glaube, das ist es, was Paulus meint, auch wenn er noch keinen Heißluftballon gekannt hat. Dass wir rausfallen aus diesem Korb der Gnade, aus diesem Schutzraum. Für Paulus bedeutet, Jesus rettet nicht, du bekommst jetzt im Bild der Schule gesprochen wieder ein neues Heft und jetzt musst du dich bewähren, sondern Jesus allein, das heißt, immer und immer wieder nimmt Jesus mir das verkritzelte Heft meines Lebens aus der Hand und macht es gut und reicht mir ein neues. Nicht, dass ich dann allein auf mich gestellt mich bewähren müsste, sondern damit er und ich gemeinsam die Lebensgeschichte schreiben. Um ohne Bild zu sprechen, Jesus rettet, indem er uns Vergebung zuspricht und indem er am jüngsten Tag für uns dann eintritt. Stellen wir es uns mal vor, obwohl das über alles hinausgeht, was wir uns vorstellen können, stellen wir uns vor an diesem letzten Tag der Welt, wenn Gott sein Urteil sprechen wird. Und dann wird unser Name aufgerufen und wir zucken zusammen. Jetzt in der Herrlichkeit Gottes merken wir, wie viel in unserem Leben nicht gut war, wie viel vielleicht verkritzelt war, wenn Sie mir dieses Wort erlauben. Wir erkennen, wie viel wir versäumt haben und wo wir schuldig geblieben sind. Was trägt dann? Trägt dann, dass ich sage, und da habe ich mich bewährt? Vielleicht trägt was anderes. Dass Gott dann zu uns sagt, und du bist gerechtfertigt, gerettet für alle Ewigkeit. Es ist alles gut. Und wir schauen uns um und sehen, Jesus steht neben uns und sein Leben hüllt unser Leben ein. Und Jesus legt uns, im Bild gesprochen, die Hand auf die Schulter und sagt, und der gehört zu mir und die gehört zu mir. Jesus rettet allein. Das ist die Freiheit, die Gewissen tröstet. Das zählt unterm Strich. Die Gegner des Paulus haben ganz fromm gesagt, Jesus und das, was ich tue. Gefährlich wird's, wenn ich meine, etwas aus eigener Kraft für Gott tun zu können. Dann merke ich doch immer wieder, wie ich hinter dem weit zurückbleib. Ich denke dran, was ein Freund mir mal gesagt hat. Er hat mir gesagt, wie war das bei der Bekehrung? Ich habe am Abend zu Jesus Ja gesagt. Und am Morgen des nächsten Tages habe ich gemerkt, in manchem bin ich der Alte geblieben. Wie schnell führt das zur Verzweiflung, wenn ich dann den Herzschlag meines Glaubens fühle und denke, bin ich auch bewährt genug? Habe ich es geschafft? Paulus zeigt uns in diesem Kapitel 5 des Galaterbriefs, Freiheit heißt, es kommt nicht darauf an, meinen geistlichen Herzschlag zu fühlen, sondern es kommt darauf an, dass ich das Herz Gottes für mich schlagen höre. Wenn wir was aus eigener Kraft für Gott tun wollen, auch nur uns bewähren wollen im Glauben, dann ist das eigentlich, um es deutlich und hart zu sagen, Sünde. Weil Sünde bei Paulus das ist, was ich ohne Gott aus eigener Kraft tun will, getrennt von Gott. Martin Luther hat in seinem kleinen Katechismus auf den Punkt gebracht, was Freiheit bedeutet. Die Älteren unter uns werden es noch kennen, weil man es im Konfi-Unterricht früher auswendig lernen musste. Erklärung zum zweiten Glaubensartikel. Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Freiheit bedeutet also, Jesus macht mich frei von allem, was mich trennt von Gott. Frei von Sünde, Tod und Gewalt des Teufels. Dass Sünde uns bindet, das merken wir wahrscheinlich alle miteinander immer wieder. Kennen Sie das auch, dass man einem Menschen nicht mehr frei begegnen kann? Wenn man vielleicht einen Streit hatte oder auch keinen Streit, aber man weiß, da ist was zwischen uns. Und ich schaff's einfach nicht, auf den zuzugehen. Das ist die Macht der Sünde. Wenn ich gefangen bin in der Spirale meines Lebens, vielleicht auch manchmal in der Spirale meiner Sorgen. Das kennen wir wahrscheinlich alle, wie schnell wir uns um uns selber Sorgen machen und um andere und völlig vergessen, dass da dieser Gott ist, der unsere Sorgen in der Hand hat. Macht der Sünde, wenn ich vielleicht gefangen bin in dem, was ich gar nicht tun will. Und ich tue es immer und immer und immer wieder. Paulus spricht in seinen Briefen oft davon, wie Menschen versklavt sind unter die Sünde. Er hat dabei das Bild des antiken Sklavenmarkts vor Augen. Auf den Marktplätzen der antiken Städte, da gab es die Sklavenmärkte, da konnte man Waren kaufen und Menschen, die wie Waren waren. Leute, die sich verschuldet hatten, Kriegsgefangene, alle möglichen. Man konnte sie kaufen und sie waren unfrei. Und so sieht Paulus uns Menschen ohne Gott. Wir sind gefangen, gefangen in einem Leben ohne Gott. Das ist Sünde. Und wir merken selbst, wenn wir an Jesus glauben, noch was von dieser Sünde. Und wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, dann stellt Paulus sich das so vor, Jesus kommt und befreit uns. So wie damals vielleicht auf dem antiken Sklavenmarkt jemand kommt, ein feiner Herr, und er kauft einen Sklaven, bezahlt dem Sklavenhalter das Geld und nimmt diesen Sklaven mit. Und dann daheim schenkt er ihm die Freiheit und sagt, ich schenke dir die Freiheit, du gehörst dir, du bist frei. Und wir zwei gehören aber zusammen, aber nicht als Herr und Sklave, sondern als Freunde. Und stellen wir uns vor, dieser befreite Sklave lebt bei seinem neuen Herrn in aller Freiheit. Und dann kommt sein alter Sklaventreiber, der ihn damals so unterdrückt hat auf dem Sklavenmarkt. Er kommt und packt ihn am Schlawittchen und sagt, und du gehörst wieder mir, komm mit. Du verhältst dich wie ein Sklave, du bist ein Sklave, komm mit. Und dieser ehemalige Sklave, der zittert vor Angst, weil er den alten Sklavenherrn wieder sieht. Und die alte Angst kommt wieder hoch, die Narben der alten Fesseln. Und dann plötzlich ist der neue Herr da, legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, nichts da, du gehörst zu mir. Und er treibt diesen Sklavenhalter vom Hof und sagt, der geht dich nichts mehr an. Das ist es, was Jesus tut, dass er uns freikauft. Und wenn die alte Macht kommt und packt uns am Schlawittchen, dann wirft er sie vom Hof unseres Lebens. Vielleicht erkennen wir uns wieder. Manchmal ist es ja so, dass das Alte uns wieder packt, die alten Zweifel. Und das Alte, du gehörst doch nicht zu Gott und du bist nicht gerettet. Oder vielleicht holt uns diese eine alte, schlechte Angewohnheit immer wieder ein. Oder das, was ich hinter mir lassen wollte. Da könnte jeder jetzt sagen, was ihn immer wieder einholt. Und wir haben dem dann oft nichts entgegenzusetzen, weil wir keine Kraft haben. Dann kommt es doch darauf an, dass Jesus zu uns steht und sagt, und du gehörst zu mir. Keine Angst. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das Joch war damals ein landwirtschaftliches Instrument. Wir kennen es vielleicht auch noch, entweder aus eigenem Erleben oder von den Bildern. Das Holzjoch, in dem die Ochsen eingespannt waren, die den Karren ziehen. Lasst euch nicht das Joch der Knechtschaft auflegen. Vielleicht stehen wir manchmal in der Gefahr, uns dieses Joch auflegen zu lassen, weil wir den Karren unseres Glaubens selber ziehen wollen. Ich habe das Gefühl, dass es uns manchmal so geht. Was heißt das jetzt, berufen zur Freiheit? Was heißt das für die Dinge, wo wir uns gefangen fühlen? Vielleicht, dass ich Jesus alles sage, auch wenn das Alte wieder kommt, dass ich sage, Herr Jesus, und da bin ich so gefangen. Hilf mir, ich lege alles in deine Hände. Jede einzelne Sorge, jede einzelne Unentschiedenheit, alles, von dem ich nicht loskomme. Ich lege es in deine Hand, dass du mich losmachst. Der große Prediger Ludwig Hofacker hat das mal so auf den Punkt gebracht. Nur Christus ist es, was uns durchbringt. Sein Leben muss es tun, nicht mein Leben. Seine Liebe, nicht meine Liebe. Hier musst du verleugnen deine besten Werke und Meinungen, ja dich selbst, damit Jesus seine Ehre als Jesus behalte. Ein schwerer, ja ungangbarer Weg für hochmütige Sünder und Vernunftsgeister, aber gangbar für an sich selbst verzagende Sünder, für Unmündige, für Kinder. Nicht wir, sondern Jesus. Das ist die Freiheit. Paulus sagt, in Christus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas. Nichts, was ich tue. Es gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Bevor wir uns ganz kurz noch auf diesen Punkt wenden? Was bedeutet das jetzt, dass ich dann im Leben aber doch meinen Glauben leben will, ohne Angst, mich bewähren zu müssen, aus eigener Kraft? Bevor wir darüber nachdenken, singen wir 372 Stern, auf den ich schaue. Noch ganz kurz der Blick darauf, was heißt es nun, Jesus allein auch für unser Leben? Für Paulus ist also entscheidend, nicht unser Leben bringt uns in den Himmel, sondern Jesus. Gewissen trösten kann nur Jesus. Das ist die Freiheit, zu der wir berufen sind. Und Freiheit ist bei Paulus aber nicht nur Freiheit von etwas, von Sünde und dem, was mich bindet, sondern immer Freiheit zu etwas. Wir sind befreit. Freiheit zu leben. Und für Paulus ist das zentrale Wort hier Liebe. Der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Unser Glaube, unsere Freiheit wird also darin konkret, wie wir leben, wie wir mit anderen, mit uns und mit der Welt umgehen. Und wenn Paulus von Liebe spricht, und das wissen Sie ja sicherlich, dann verwendet er dieses Wort Agape. Im Griechischen gibt es ganz unterschiedliche Liebesausdrücke. Dieses Wort Agape, das meint weniger das Gefühl der Liebe, sondern eher die Haltung, wie ich jemand begegne. Zur Freiheit sind wir berufen. Freiheit heißt, Menschen in Liebe zu begegnen. Dietrich Bonhoeffer schreibt so 1941, Freiheit bedeutet biblisch frei sein für den Dienst an Gott und am Nächsten, frei sein für den Gehorsam gegen die Gebote Gottes. Das setzt voraus, frei sein von jedem inneren, äußeren Zwang, der uns an diesem Dienst hindert. Bonhoeffer nimmt auf, was Paulus hier sagt. Paulus spricht in einem Atemzug von frei sein und vom Dienen. Ihr seid zur Freiheit berufen, sagt er. Aber seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Und wieder muss diesem Leser, der vielleicht Römer war, das Lächeln gefroren sein auf den Lippen. Vorher schon, wenn Paulus Freiheit und Kreuz in einem Atemzug nennt und hier, wenn Paulus Freiheit und Dienen zusammendenkt. Weil Freiheit heißt eigentlich in der griechischen Umwelt und römischen Umwelt von Paulus, ungebunden sein, nur auf mich selbst gewiesen sein, ich bin mir selbst genug, ich muss niemand dienen. Paulus denkt Freiheit anders. Dass Freiheit uns immer hineinnimmt in ein Wozu. Ich bin befreit, um mit meinem Leben für andere da sein zu können. Unser Glaube und unser Leben sind also immer zwei Seiten der einen Münze. Was wir glauben, wird darin konkret, wie wir leben. Dass dieser Glaube Kraft hat dann im Alltag, darum geht's Paulus. Dass es ein tätiger Glaube ist und nicht eine tote Idee. Aber halten wir noch mal kurz inne und denken wir dran, wie Paulus von Freiheit spricht. Jesus ruft uns in die Freiheit und wenn wir meinen, Jesus und, dann lösen wir uns von ihm. Frei sind wir, wenn wir zu ihm gehören und nah bei ihm sind. Und das ist nun auch entscheidend, wenn wir darüber nachdenken, wie wir unseren Glauben im Leben dann führen und konkret werden lassen. Wie der Glaube in der Liebe tätig ist. Es ist nicht so, Jesus ruft uns in die Freiheit und dann müssen wir eben selber sehen, wie wir zurechtkommen, dass wir uns in der Freiheit bewähren. Dann müssten wir aus eigener Kraft hier unser Leben führen. Das wäre Jesus und. Nein, Jesus rettet, befreit, berührt unser Leben. Und nun kommt es gerade darauf an, dass wir mit ihm leben. Gemeinsam mit ihm unser Leben im Glauben gestalten. Es ist dann seine Liebe, die durch uns liebt. Und seine Kraft, die durch uns tätig wird und in unserem Leben Gestalt gewinnt. Und weil das vielleicht ein bisschen schwierig ist, das sich so vorzustellen, hilft es mir selber, mir da ein Bild zu machen. Mich erinnert das an unsere jüngste Tochter, an die Magdalena. Sie wird jetzt 3 im Sommer. Wenn sie auf Fremde trifft, dann ist sie schüchtern, spricht kein Wort. Manchmal tut sie die Hände vors Gesicht. Aber im vertrauten Umfeld, bei uns daheim, wenn sie weiß, Mama und Papa sind da, dann kann sie ihr Temperament entfalten. Und ich habe manchmal das Gefühl, sie hat das größte Temperament unserer 4 Kinder. Also ihre kleine Kraft kommt da zur Entfaltung, wo sie sich geborgen fühlt. In der Gegenwart derer, die ihr Liebe und Geborgenheit schenken. Unsere Kraft, wenn ich es übertrage, als Nachfolger Jesu, kann sich also da entfalten, wo wir geborgen sind in der Kraft von Jesus Christus. Unsere Liebe kann da aufblühen, wo wir in dieser Liebe leben, wo diese Liebe der Schutzraum unseres Lebens ist. Und seine Liebe, seine Kraft ergreifen unser Leben. Und er ist es dann selber, der durch uns hindurch wirkt. Also, wir müssen nicht auf uns gestellt für Jesus etwas tun, sondern mit Jesus eng verbunden unser Leben führen. Glaube wird da zum Krampf, wo wir meinen, aus eigener Kraft was für ihn tun zu müssen. Da stoßen wir an unsere Grenzen, da merken wir, dass wir oft die Alten sind, nicht aus unserer Haut können. Nicht unser guter Wille wird unser Leben verändern, nicht mal unsere Anstrengung. Wir brauchen nicht mehr Anstrengung in unserem Leben, sondern wir brauchen mehr Jesus. Wir brauchen es, dass wir unser Leben mit seiner Liebe füllen lassen, mit seiner Gegenwart. Um es konkret zu machen, wenn ich einem anderen Menschen nicht mehr begegnen kann, weil der mich so verletzt hat oder weil etwas an mir liegt, was zwischen uns ist. Was hilft dann? Ärmel hochkrempeln und denken, ich schaffe das schon irgendwie? Wahrscheinlich hilft es nur wenig. Jesus verändert. Dass ich es ihm hinhalte, dass ich ihm sage, und ich schaff's nicht mehr, an diesen Menschen positiv zu denken. Nicht mal das schaffe ich. Hilf mir. Wir bleiben in manchem die Alten. So ist es. Aber sein Leben und seine Liebe und seine Kraft. Spüren wir, darauf kommt es an, verbunden zu sein mit ihm. Und wahrlich langweilig ist dieser Brief jetzt nicht, weil es um uns geht. Ganz zum Schluss möchte ich 3 Verse herausgreifen und die so formulieren, dass wir persönlich angesprochen sind. Weil darum geht es ja, dass dieses Wort Gottes, das damals von Paulus hineingesprochen wurde in Galatien, dass dieses Wort Gottes auch uns berührt. Zur Freiheit hat dich Christus befreit. So stehe nun fest und lass dir nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Du verlierst Christus. Wenn du gerecht werden willst durch das, was du tust, dann bist du aus der Gnade gefallen. Denn in Christus Jesus gilt nicht Jesus und, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Wo möchten wir zurückkehren in diese Freiheit? Und wo brauchen wir es, dass die Liebe von Jesus unser Herz neu berührt? Amen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten und danach noch ein Lied singen. Herr Jesus Christus, wir wollen es recht machen. Wir freuen uns darüber, dass du unser Leben berührst mit deiner Liebe und wir wollen es dir dann recht machen und anderen. Wir wollen ja, dass dieser Glaube sich im Leben bewährt. Und du weißt, dass wir manchmal in der Gefahr stehen, dann etwas für dich aus eigener Kraft tun zu wollen. Dass wir das zumindest im Nachhinein merken, dass es unsere eigene Kraft war. Befrei uns von dem, dass wir etwas für dich tun aus eigener Kraft. Und komm du mit deiner Kraft und deiner Liebe in unser Leben, dass dann der Glaube in der Liebe tätig ist. Und du weißt, wo wir gefangen sind und gebunden in Dingen, von denen wir nicht so recht loskommen. Komm du, Herr Jesus, weil du der bist, der Herzen verändern kann. Wir danken dir, dass du uns rettest, du allein, wenn wir dir vertrauen und dir unser Leben in die Hand geben. Was uns am Ende rettet und in den Himmel bringt, bist du und dein Kreuz. Und hilf, dass uns das fröhlich macht und gelassen und dass wir dann die Kraft und Freiheit haben, auf andere zuzugehen. Und Herr, wir bitten dich, dass diese Freiheit der Kinder Gottes unsere Welt verändert. Wir bitten dich für alle unsere Schwestern und Brüder, die gefangen sind und leiden müssen und sterben, weil sie dir gehören, die nicht frei sein können äußerlich. Erbarm du dich. Herr, wir bitten dich für alle, die überall auf der Welt deine gute Botschaft weitersagen. Segne du sie und bewahre sie an Leib und Seele. Und wir bitten dich für all die Menschen, die aus der ganzen Welt zu uns jetzt gekommen sind als Flüchtlinge. Wir bitten dich, dass sie dir begegnen. Und wir bitten dich, dass unser Land einen guten Umgang findet mit ihnen und für sie. Herr, erbarm dich über unsere Welt. Über unser Land. Erbarm dich über unser eigenes Leben, über unsere Familien, Wir nennen dir die Menschen, um die wir uns besonders Sorgen machen. Du kennst sie. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir nicht allein gehen, sondern mit dir, heute und morgen und bis zum letzten Tag unseres Lebens. Danke für diese Freiheit. Amen.
Ja, mir bleibt einfach nur Danke zu sagen. Danke für Ihre hilfreiche, praktische, mutmachende Botschaft. Sie sagten am Anfang, der Galaterbrief ist nicht langweilig. Ich denke, das haben wir gespürt, das kam rüber. Ich höre mir die Botschaft unbedingt noch einmal auf CD an. Vielleicht eine oder zwei Aussagen, die ich mir notiert habe. Berufen zur Freiheit heißt, Jesus alles sagen, ihm sagen, wo ich gefangen bin. Und dann habe ich mir noch notiert, wir brauchen nicht mehr Anstrengung in unserem Leben, sondern mehr Jesus. Wir brauchen nicht mehr Anstrengung in unserem Leben, sondern mehr Jesus. Ja, wir würden gerne heute das Opfer, das Sie nachher am Ausgang einlegen, Herrn Pfarrer Kuttler mitgeben, und zwar für die Schulung und Begleitung junger Menschen im Bereich Jugendevangelisation. Wir freuen uns, wenn junge Menschen in der Weise geschult und angeleitet werden, Jesus allein. Dieses Anliegen tragen wir von Herzen gerne mit. Dann möchte ich Sie auch ganz herzlich wieder einladen zur Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Schwester Erika Schnitzer. Im Anschluss an die Bibelstunde am nächsten Sonntag, am 24. Juni, wird auch das erste Mal Stehkaffee sein, den der Mittwochkreis freundlicherweise uns ausrichten wird. Ich sage heute schon allen, die sich da einbringen und mühen, ganz herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns, dass Sie das tun. Manche von Ihnen haben beim Reingehen schon gemerkt, dass draußen im Eingangsbereich Schachteln stehen mit kleinen Heftchen. Glücklich sind, mit denen sind wir beschenkt worden, dass wir sie Ihnen zum Weitergeben mitgeben dürfen. In diesem Heft wird der Glaube an Jesus erklärt. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, Menschen auf den Glauben anzusprechen. Nehmen Sie diese Hefte einfach mit, eines oder mehrere. Nützen Sie die Gelegenheiten, die Sie haben. Es gibt das Heft auch in verschiedenen Sprachen. Nochmal herzlichen Dank auch dem Geber.
Zunächst vielen Dank für alles, was Sie einlegen und mir mitgeben. Ein Stichwort noch dazu. Eines dieser Formate der Evangelisation ist Worttransport. Wenn das Ihnen irgendwo begegnet, dann wissen Sie, dafür werden wir dieses Geld auch nehmen. Gehen Sie als Gesegnete unseres Herrn in diesen Tag. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.